Unser heutiges Thema heißt: Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen? Und in einem Artikel von Die Welt online, also im Internet abgedruckt, hieß es im März dieses Jahres: Juden dürfen künftig auf dem Tempelberg beten. Das Amtsgericht in Jerusalem gab der Klage eines Rabbis statt und erlaubte im März jüdische Gebete auf dem Tempelberg in Jerusalem wieder, dass sie wieder stattfinden dürfen. Dies war bislang nur den Moslems vorbehalten. Und Beobachter fürchten nun wieder neue Konflikte, heißt es in diesem Bericht. Unter anderem hieß es auch: Das Jerusalemer Amtsgericht hat das Recht auf jüdische Gebete auf dem Tempelberg bestätigt. Wie israelische Medien berichten, urteilten die Richter, dass Juden das Recht hätten, sich auf dem Tempelberg aufzuhalten und dort zu beten. Der bisherige Status quo erlaubt Gläubigen aller Religionen den Zugang zum Tempelberg. Das Recht aber auf öffentliches Gebet gilt nur für Muslime. Die Al-Aqsa-Moschee darf ebenfalls nur von Muslimen betreten werden. Aber quasi seit März ist diese Regelung etwas anders geworden. Ich fand es hochinteressant, dass hier auf einmal öffentlich das Recht publiziert worden ist, dass es den jüdischen Menschen jetzt erlaubt sei, wieder auf dem Tempelberg zu beten. Die andere Frage ist natürlich, wer es von den jüdischen Menschen derzeit überhaupt wagt, den Tempelberg zu betreten. Weil das hat immer wieder heftige Konflikte ausgelöst. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Das ist ein umkämpfter Platz. Und ich möchte uns da einfach einen kleinen Rundumblick geben. Hier wurde der Tempel, sollte der Tempel in Esra, im Buche Esra wieder errichtet werden. Und was das schon damals war, ein umkämpfter Platz war, aber auch heute ein umkämpfter Platz ist. Denn prinzipiell war es den Juden bisher, also der letzten Jahre, untersagt, den Tempelberg zu betreten. Bereits im Jahr 2000, und zwar am 28. September 2000, wer vielleicht das noch weiß, da hatte Ariel Sharon persönlich den Tempelberg betreten. Er war damals noch nicht israelischer Ministerpräsident, wurde aber danach. Und er hat den Tempelberg in Begleitung zahlloser Sicherheitskräfte betreten. Und was geschah danach? Er hatte damit eine neue Intifada ausgelöst. Heftige Konflikte, es gab auch Tote dabei. Und ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, wie schmerzhaft das bis heute für die jüdischen Menschen sein muss. Genau diesen Ort nicht ohne Gefahr betreten zu können und auch nicht dort beten zu können, wo einst das Haus des lebendigen Gottes stand, der Tempel des lebendigen Gottes. Dieser Tempel, den König Salomo schon gebaut hatte, den er nach seinem Vater David errichten durfte. Oder auch, wo dieser zweite Tempel stand, der jetzt hier, den wir hier im Buch Esra sehen, der hier wieder aufgerichtet worden ist nach der Gefangenschaft. Oder auch dieses Prachtwerk, das später der König Herodes oder Herodes der Große für die Juden errichten ließ. Wo auch die Jünger Jesu sagten: Schau mal dieses Prachtwerk an. Und es war wirklich, muss ein gewaltiges Bauwerk gewesen sein. Das ließ Herodes der Große errichten, weil er den Juden damals etwas Gutes tun wollte. Und das war der Tempel, der dann noch stand, als der Herr Jesus auch unter seinem Volk war. Das war der Tempel, in dem auch der Herr Jesus ein- und ausgegangen war. Und wisst ihr, der Tempel, der stand immer auf demselben Platz, wenn auch immer wieder ein bisschen anders, andere Maße hat und anders ausgesehen habe, aber stand immer auf diesem Platz, auf dem Tempelberg. Dabei ist es schon sehr interessant, wie gerade dieser Platz und der ganze Tempelberg immer wieder umstritten ist. Oder auch der Tempelbau. Und dass gerade heute an diesem Ort, genau an diesem Platz, eine Moschee steht. Oder dieser Felsendom und Dom und daneben die Al-Aqsa-Moschee. Das ist für die Juden fast unerträglich. Dabei ist das genau der Ort, wo Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hatte, wo Gott zu Abraham gesagt hatte, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn das selbst zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Und der König David hatte diesen Platz sogar käuflich erworben. Es war die Tenne des Jebusiters Arabna. 2. Samuel 24 können wir das nachlesen. Und Gott selbst hatte es später aufgezeigt, dass genau an diesem Platz sein Haus, das Haus des lebendigen Gottes, der Tempel, aufgerichtet werden soll. Das ist ganz gewaltig. 2. Chronik 3, Vers 1, da heißt es, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen zu Jerusalem auf dem Berge Moria, wo er seinem Vater David erschienen war, und an dem Orte, welchen David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Nun, wir sind gespannt, wie das weitergehen wird mit dem Tempelberg. Denn es ist nach wie vor eine hochbrisante Sache. Denn wir wissen, dass der Tempel wieder gebaut werden wird. Es besteht nur noch die Frage, wann. Aber der Tempel wird gebaut werden. Meine persönliche Überzeugung ist es, dass der Tempel wieder genau an dem Platz aufgebaut wird, wo er bisher immer gestanden hat. Allerdings wird ihn der Antichrist missbrauchen und er wird sich selber in den Tempel Gottes setzen und sich selbst für Gott erklären, nach 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Aber auch nur wenn sich der Antichrist später da reinsetzen würde, muss der Tempel stehen, damit er das tun kann. Er muss gebaut werden. Wir können darauf warten. Wenn wir jetzt wieder in das Buch Esra hineinsehen, dann ist es schon sehr interessant, dass bereits damals der Bau des damaligen Tempels, die Wiederaufrichtung, eine enorm angegriffene Sache war. Denn wo der Tempel des lebendigen Gottes aufgebaut wird, was geschieht denn da? Da wird dem lebendigen Gott ein Haus gebaut, oder? Und obwohl es so ist, wie es der König Salomo bei der Einweihung des damaligen Tempels sagte, Salomo hat damals eine riesen Tempeleinweihung gefeiert und hat auch da ein großes Gebet gesprochen, und er sagte in 2. Chroniker 6, Vers 18, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen, und da meint er Gott damit. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Und es war ein schöner Tempel, den Salomo gebaut hat. Oh, ein Prachtwerk. Und Gott hat es sich gefallen lassen, von Salomo ein Haus bauen zu lassen. Aber dieses Haus konnte den lebendigen Gott allein nicht fassen. Aber es war deutlich, hier wollte Gott wohnen. Gott wollte unter seinem Volk sein. Das ist genau die Antwort. Warum einen Tempel? Warum eine Wohnstätte Gottes? Weil Gott unter seinem auserwählten Volk wohnen wollte. Und wer das zweite Buch Mose schon gelesen hat oder damals in den Bibelstunden dabei war, der weiß, während der Wüstenwanderung war es genauso mit der Stiftshütte. Wer hat es befohlen, die Stiftshütte zu bauen? Da kam kein Mensch auf die Idee, das hat Gott befohlen. Das hat Gott seinem Volk angewiesen. Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Ja, im Urtext oder auch im griechischen Text heißt es, zeltete unter seinem Volk. Was geschieht also, wenn Gott eine Wohnstätte gebaut wird? Was geschieht? Damit wird Gottes Gegenwart präsent. Und liebe Freunde und Geschwister, ganz ähnlich ist es heute im Bau der Gemeinde des lebendigen Gottes. Frage, was ist die Gemeinde? Sie ist der Wohnort Gottes. Wir müssen mal ganz deutlich sehen, die Gemeinde ist der Wohnort Gottes, nicht die Räumlichkeiten. Ich habe schon in der letzten Predigt gesagt, wir können uns auch unter einer Brücke treffen, da wäre Gott genauso da. Es sind nicht die Räumlichkeiten. Es sind die Gläubigen, die sich treffen, unter denen Gott wohnen will. Es ist das Unsichtbare, wo Gott wohnen will. Was ist die Gemeinde? Was ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Die Gemeinde ist der Wohnort des lebendigen Gottes. Hier möchte Gott präsent sein. Und wie sagt uns Epheser 2? Hier heißt es in Vers 19 bis 22, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und dann heißt es in Vers 21, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ist das nicht gewaltig? Und dann heißt es in Vers 22, in welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist Gemeinde. Ein Bau, der zu einem heiligen Tempel im Herrn zusammenwächst. Hoffentlich je mehr und mehr. Und wo jeder von uns mit erbaut wird, wo er mit dazu beitragen darf, dass dieser Tempel Gestalt annimmt. Bitte vergiss es nie. Wir als Gemeinde sind Gottes Hausgenossen. Und die Gemeinde ist ein Bau, der wachsen und wachsen soll. Zu was? Nicht zuerst, dass viele, viele Köpfe da sind. Nein, dass er wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und wenn es nur 3, 4, 5 Leute sind. Es soll ein heiliger Tempel im Herrn geschehen. Gottes Wohnort ist mitten unter uns. Oder denken wir an 2. Korinther 6. 2. Korinther 6, Vers 16 sagt, wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Und da sagt der Apostel Paulus, ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Vergiss es also niemals. Die Gemeinde ist ein Tempel, ein Wohnort des lebendigen Gottes. Natürlich auch möchte Gott bei jedem von uns selbst wohnen. Dein Leib ist auch ein Tempel des lebendigen Gottes. Wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Und da möchte uns Gott eben ganz ausfüllen, weil er in unserem Herzen Wohnung genommen hat. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn uns das bewusst ist, dann muss sich auch unser Verhalten ändern. Dann muss sich auch unser Verhalten auch innerhalb der Gemeinde und Geschwisterlichkeit immer mehr in Heiligkeit verwandeln. Wenn Gott unter uns wohnen will, der unendlich heilige Gott, er sagt, er möchte unter uns wandeln und uns ein- und ausgehen. Und dass wir in einem Bau mitbeteiligt sind, wo Gottes Wohnort immer mehr offenbar werden soll, können wir uns nicht alles möglich erlauben. Wir können uns auch nicht alles Fehlverhalten erlauben. Denn was tun wir mit Fehlverhalten? Oder wenn wir gegeneinander arbeiten? Da betrüben wir Gottes Wohnstätte. Denn Gott ist heilig und auch die Gemeinde soll heilig sein. Frage, bist du heilig? Bist du heilig? Die Antwort heißt, durch den Herrn Jesus Christus, ihm sei Dank, ja, bist du heilig, bist du geheiligt. Und wir müssen auch wissen, Gott ist Licht und die Gemeinde soll auch Licht sein. Da müssen wir uns fragen, bist du Licht? Die Antwort heißt, durch den Herrn Jesus Christus, ihm sei Dank, ja, sind wir Licht, du und ich und die Gemeinde, wenn wir uns an ihn halten. Und jetzt die Frage, was geschieht, wenn Heiligkeit und Unheiligkeit auftritt? Oder wenn, was geschieht, wenn das Licht in der Finsternis aufleuchten will? Was geschieht, wenn Gott seine Gemeinde bauen will inmitten der Finsternis? Ja, wir wissen es. Die Finsternis, sie möchte es nicht zulassen. Sie möchte das Licht fortwährend eindämmen. Die Finsternis legt Widerstand an den Tag. Und der Bau Gottes gerät oft auf Widerstand. Und so oft erfährt auch die Gemeinde eben gerade auch von außen her Widerstand. Doch zu unserem Erstaunen müssen wir immer wieder feststellen, dass die Gemeinde sogar immer wieder auch inneren Widerstand erfährt. Dass wir selber manches Mal dabei zuständig sind oder uns schuldig machen, dass die Gemeinde inneren Widerstand erfährt, dass wir sogar gelegentlich gegeneinander arbeiten. Früher hätte ich es persönlich nicht für möglich gehalten. Ich hatte immer gedacht, Widerstände, die kommen nur von außen. Die Gemeinde ist in sich immer sauber und eins. Widerstände kommen nur von außen. Außen ist der Böse. Doch die Erfahrung hat mich etwas anderes gelehrt. Zudem weiß man es auch aus dem Neuen Testament, dass Widerstände auch von innen her möglich sind. Also ist das nichts so Merkwürdiges. Ein Bruder, der auch in verschiedenen Gemeindearbeiten tätig ist, der hatte in einer Bibelarbeit über das Vorwärtsgehen und Beieinanderbleiben eine Bibelarbeit gehalten. Und er hatte die Punkte seiner Bibelarbeit in einem Rundbrief veröffentlicht. Ich fand es sehr interessant, denn ein Punkt hieß Stolpersteine auf dem Weg. Stolpersteine auf dem Weg. Und unter anderem hatte er hier unter diesem Punkt angefügt, wenn wir den Kampf für Jesus mit dem Kampf gegeneinander verwechseln, dann feiert der Teufel Triumphe. Ich sag's nochmal, wenn wir den Kampf für Jesus mit dem Kampf gegeneinander verwechseln, dann feiert der Teufel Triumphe. Stolpersteine auf dem Weg. Solche Stolpersteine gibt es in der Gemeinde. Hast du auch schon mal den Kampf für Jesus mit dem Kampf gegeneinander in der Gemeinde verwechselt? Hoffentlich nicht. Und wenn, dann hoffentlich nicht lange. Denn sonst feiert tatsächlich nur einer einen Triumph und das ist der Teufel. Und was geschieht, wenn der Teufel Triumphe feiert? Dann kommt der Bau. Dann kommt der Wohnort Gottes in Stocken. Der heilige Tempel. Und genau das hatten wir auch im Buch Esra gesehen. Hier war nicht Widerstand von innen, sondern da kam der Widerstand von außen. Der Widersacher hat es von außen damals tatsächlich geschafft, den Bau des Tempels zum Erliegen zu bringen. Doch auf Dauer blieb es nicht so, denn Gottes Macht ist größer als die Macht des Teufels. Und Gott ist treu und er gibt keinem anderen seine Ehre. Jesaja 42, Vers 8 sagt, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will keinem anderen meine Ehre geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Auch für uns ganz, ganz wichtig. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Das gilt auch für dein und mein persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde. Das müssen wir uns gut, gut merken. Wo gibst du jemand anders die Ehre? Wo hängt unser Herz an, mehr als Gott? Wo hängt die Gemeinde mehr an? Gott gibt keinem anderen seine Ehre, auch nicht den Ruhm, den Götzen. Er sandte Propheten nach Jerusalem. Die Propheten haben die Juden gewarnt, Haggai und Zacharia. Sie haben den Juden aufgezeigt, wo steht ihr eigentlich? Ihr verlasst das Haus Gottes, ihr verlasst den Bau Gottes und geht euren eigenen Angelegenheiten nach und bemüht euch nicht um die Sache Gottes. Ihr bemüht euch nicht, dass der Tempel Gottes aufgebaut wird. Es ist euch egal, ob ihr daran teilnehmt oder nicht. Aber sie hatten das Volk auch ermutigt, um wieder diesen Bau aufzunehmen. Haggai sagte in Haggai 1, Vers 4 bis 7, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun spricht der Herr der Heerscharen also, achtet auf eure Wege. Oh, wie wichtig auch für uns. Vers 6, ihr säet viel und bringet wenig ein, ihr esset und werdet doch nicht satt, ihr trinket und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet genau auf eure Wege. Liebe Freundinnen und Geschwister, da wo man eigenen Dingen den Vorzug gibt und sich nicht um das Haus Gottes kümmert oder das Haus Gottes vernachlässigt, es als zweitrangig darstellt, da geht auf Dauer viel Segen verloren. Ja, man kann viel tun. Und am Ende stellt man fest, ich habe mich nur im Kreis gedreht. Es liegt kein Segen darauf. Was muss unsere Priorität sein? Was muss Nummer eins sein in unserem Leben, bei dir und bei mir? Die Nummer eins muss immer Gott sein. Gott und Gottes Sache. Die Nummer eins muss sein Reich sein. Die Ausrichtung zu ihm und zu seiner Gemeinde. Sagt doch der Jesus in Matthäus 6, Vers 33, ihr kennt diesen Vers. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt werden. Manches, das fällt euch einfach in den Schoß, ihr braucht euch nicht mal darum kümmern. Das heißt nicht, dass man faul sein soll. Aber wenn man die Sache Gottes vernachlässigt, das ist schlimm. Wer sich ganz auf Gott und sein Wort ausrichtet, der wird allerdings auch nicht immer gleich die großen Wunder erleben. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ja, sag ich, richte mich ja ganz auf den Herrn aus. Ich richte mich ja ganz auf die Gemeinde aus. Ja, das ist sehr gut. Aber das kann unter Umständen auch mal direkt Kämpfe verursachen. Du kannst auch dabei direkt mal fragen, ja, was mache ich falsch? Was ist los? Was ist passiert? Liegt doch kein Segen darauf? Oh, auf Dauer ganz bestimmt. Auf Dauer wird es der Herr unendlich segnen. Aber anfänglich wird es vielleicht auch mal ein Weg mit Anfechtungen sein und es wird schwieriger und beschwerlicher sein, als das du gedacht hast. Und es wird vielleicht leicht ein Gedanke sich bei dir einstellen und sagen, ach, nehme ich das doch nicht so ernst mit Gott und der Gemeinde und mache ich doch mehr, kümmere ich doch mich mehr um meine eigenen Dinge. Aber da wird Gott auf Dauer nicht mitmachen. Sein Reich und seine Gerechtigkeit soll oberste Priorität haben. Und wenn es uns dabei schlecht gehen sollte, dann ist immer noch Gottes Sache. Aber er hat Segen versprochen und er wird auf Dauer auch segnen. Ähnlich war es auch hier im Buch Esra, Kapitel 5. Als die Juden jetzt wieder die Bauarbeiten des Tempels aufgenommen hatten, haben sie gedacht, jetzt geht wahrscheinlich alles glatt, jetzt läuft alles prima. Jetzt haben wir hier den Haggai und den Zacharia und die stärken unsere Hände und die geben uns Mut, wir bauen jetzt. Und es heißt auch hier, das Werk ging glücklich vonstatten, es ging schnell und glücklich voran. Und jetzt auf einmal tauchen hier wieder so komische Leute auf. In Kapitel 4 haben wir von den Widersachern gelesen, das steht jetzt hier nicht so direkt, aber es ist schon so ein Negativ-Touch, wo es hier heißt in Kapitel 5, Vers 3, zu jener Zeit kamen zu ihnen Tatnai, der Landpfleger diesseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen und sprachen zu ihnen, wer hat euch denn befohlen, dieses Haus zu bauen? Liegt da eine Genehmigung vor? Wie schaut's aus, liebe Freunde? Sehr, sehr negative Erfahrung. Jetzt haben sie gerade wieder Mut bekommen. Jetzt kommen schon wieder so Leute, die hier so Missmut betreiben. Die große Frage war tatsächlich, wer hat euch befohlen, diese Sache weiterzutreiben? Wer hat euch die Anleitung dazu gegeben? Punkt 2, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen? Schließlich wurde der Bau des Tempels und der Stadt Jerusalems auf schriftlichen Befehl von König Artasasta untersagt. Zumindest eine Zeit lang hat er gesagt, wehrt den Juden, lasst sie nicht bauen. Und sie haben tatsächlich alles fallen und liegen lassen, sind ihren eigenen Angelegenheiten nachgegangen. Unter König Artasasta. Doch wenn wir hier die Geschichtsschreibung anschauen, dann erkennen wir, König Artasasta war nicht allzu lange an der Regierung. Und jetzt sind schon 2 Jahre vergangen, wir sind jetzt schon im 2. Jahr des Königs Darius angelangt. Ist ein ganz anderer König jetzt wieder dran, der König Darius von Persien. Und jetzt bauten die Juden auf die Worte der Propheten des lebendigen Gottes. Und Haggai und Zacharia, wie ich schon sagte, die haben ihnen die Hände gestärkt und das Werk ging glücklich voran. Es geschah wirklich großartig, wie sie dann die Balken eingelegt hatten und wie alles gelungen ist. Doch jetzt wurde die ganze Sache wieder in Frage gestellt. Jetzt sollte die Sache wieder vor einen König gebracht werden. Wer hat euch befohlen, dieses Werk zu tun? Jetzt sollten sogar die Namen derer, die hier verantwortlich waren, vor den König gebracht werden. Also die Verantwortlichen sollten nun den Kopf für diese Sache hinhalten. Und haben sie sich gewehrt? Nein, wir lesen nichts im Text davon. Sie hatten sich nicht dagegen aufgelehnt, auch hatten sie sich nicht dagegen gewehrt. Denn sie wussten, wir haben nichts zu verbergen. Hier hat uns Gott einen Auftrag gegeben. Es war ganz offensichtlich durch Haggai und Zacharia. Sie hatten ihnen ihre Namen gesagt und sie wurden in einem Brief aufgelistet. Schon spannend, wenn da alles aufgeschrieben wird. Da sind die Verantwortlichen und der Brief, der kommt jetzt vor die Regierung. Bei uns wäre es vielleicht die Bundesregierung. Jetzt wird es mal geprüft, was hier läuft. Oder vor das Gericht. Doch wisst ihr, es ist so gut zu lesen, was hier in Vers 5 geschrieben steht. Esra 5, Vers 5. Aber, heißt es hier, das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet. Gott hat ein Auge auf die Verantwortlichen gerichtet, so dass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Also diese Statthalter, sie konnten zunächst nichts dagegen unternehmen. Gott hat dafür gesorgt. Er hat ein Auge darauf geworfen. Gott hatte sein Auge auf die verantwortlichen Juden gerichtet. Was heißt das? Das heißt, Gott hatte die Verantwortlichen seines Volkes ganz genau im Blickfeld. Und er hatte sie davor bewahrt, wiederum zurückzuweichen, so dass der Bau jetzt nicht wieder zum Stillstand kam. Und wisst ihr, wir dürfen auch heute daran festhalten. Gott hat auch heute sein Volk fest im Blick. Ich denke jetzt speziell an Israel. Wenn Gott dieses Volk nicht im Blick hätte, wenn er es nicht in seinem Visier oder im Visier seines Auges hätte, dann wäre Israel schon längst von der Landkarte verschwunden. Dann wäre Israel nicht so weit gekommen, wie es heute gekommen ist. Dann würde auch nicht alle Welt von Israel reden. Und es trifft auch heute noch das ein, was in Zacharia 2, Vers 12 steht. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Israel ist im Visier Gottes. Doch das Auge ist nicht nur auf Israel gerichtet, sondern der Leib Jesu ist auch jetzt noch auf Erden, die Gemeinde, der jetzige Heilskörper. Und sein Auge richtet sich auch ganz genau auf uns, auf dich und auf mich, auf seine Gemeinde. Denn wir haben einen großen Hirten. Und was tut dieser große Hirte? Er schaut auf seine Herde und er bewacht seine Herde. Gemeindeleiter und Pastoren, das sind nur Unterhirten. Aber wir haben einen großen Hirten, der über uns allen steht. Auch Gemeindeleiter und Älteste sind nur Schafe seiner Weide. Und er wacht auch über diesen. Sein Auge wacht auch über uns. Und bewahrt uns noch vor so vielem. Und dass seine Gemeinde noch gebaut werden kann. Sonst wäre vielleicht auch dieser Bau längst eingestellt. Die Juden waren gegen die persischen Beamten auch nicht bösartig. Sie hätten ja sagen können, haut ab, wir bauen hier für Gott. Und es geht euch gar nichts an. Nein, sie waren sehr, sehr freundlich zu diesen Leuten, zu diesen persischen Beamten und Statthaltern. Und sie beantworteten ihre Fragen ganz natürlich und freundlich. Weil inzwischen hatten sie es ganz sicher gelernt, alles ist von Gott abhängig. Und Gott hat uns den Auftrag gegeben, wir können hier auch Rechenschaft geben jetzt auf diesen persischen Beamten. Warum sollten sie sich der Obrigkeit gegenüber zornig verhalten? Warum frech, warum bösartig? Oder warum womöglich arrogant? Wir haben es nicht nötig, euch eine Antwort zu geben, unsere Sache, was wir hier machen. Oder womöglich Anschuldigungen zu erheben und sagen, das ist nur eine Frechheit, dass sie jetzt schon wieder daherkommen. Nein, das haben sie nicht getan. Wir lesen nichts davon. Und die Bibel sagt es uns. Wir sollen uns aller Obrigkeit unterordnen. Wir sollen uns nicht arrogant über die Obrigkeit stellen. Oder die Obrigkeit in irgendwelchen Dingen beschuldigen. Nein, wir sollen uns unterordnen. Und wir sollen freundlich sein zur Obrigkeit. Auch wir haben kein Recht, uns gegenüber der Obrigkeit arrogant oder böswillig zu verhalten. Denn wir wissen was? Alle Obrigkeit, auch alle Regierungsgewalt, die über uns steht, sei es Stadt, Land oder Bund, ist von Gott eingesetzt. Wir können hier in Deutschland froh sein, mehr als froh, dass wir so viel Freiheit genießen dürfen. Aber auch andere Länder, die diese Freiheit nicht gewähren, wo Christen unterdrückt werden, ist auch von Gott gegeben. Da muss man sich auch unterordnen. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 13, seid untertan aller menschlichen Obrigkeit. Das heißt auch den Arbeitgebern. Das schmeckt manchmal gar nicht, aber Gottes Wort sagt es uns. 1. Petrus 2, Vers 14, warum? Um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lobe derer, die Gutes tun. 1. Petrus 2, Vers 17, ehret jeder Mann. Liebet die Bruderschaft. Fürchtet Gott, ehret den König. Wie bitte? Ehret jedermann? Liebet die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehret den König? Haben wir vorher nicht aus Jesaja 42 gehört? Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Ist nicht ein Widerspruch? Nein. Es ist die Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat. Und wenn wir diese Obrigkeit ehren, dann ehren wir auch damit zugleich Gott. Oder auch wenn wir uns auch einem Arbeitgeber unterordnen oder Behörden, dann ordnen wir uns damit auch Gott unter und bereiten Gott damit Ehre. Bereiten wir also unserem himmlischen Vater darin Ehre, indem wir der menschlichen Ordnung, die er über uns gesetzt hat, untertan sind. So kann man Gott auch ehren. Das ist wichtig. Wenn ich die ganze Zeit murre gegen meinen Arbeitgeber, wenn ich schimpfe und wenn ich auch gegen die Regierung schimpfe, gegen die Obrigkeit, die ganze Zeit was habe, da gebe ich Gott keine Ehre. Da mache ich mich schuldig vor Gott, liebe Freunde, Geschwister. Das ist vor Gott nicht wohlgefällig. Da zeigen wir, dass wir mit dem, was Gott über uns gestellt hat, nicht zufrieden sind, nicht einverstanden sind. Aber bitte auch nicht zu weit gehen mit diesen Dingen, wenn es über Gottes Gebot hinausgeht. Wir wissen Apostelgeschichte, wo es heißt, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es muss immer im Rahmen Gottes geschehen. Also insofern es seinem Wort nicht widerspricht, sollen wir uns unterordnen und uns vorbildlich verhalten. Aber auch der Obrigkeit Ehre erweisen, wo wir das können. So werden wir auch Gott darin ehren. Auch mal überlegen, wo wir der Stadt Bestes suchen können. Wenn wir als Gemeinde sind normal überhaupt nirgends engagiert, um der Stadt irgendwo zu helfen. Wir sagen vielleicht höchstens, das könnte man besser machen oder jenes. Aber wo legen wir mal vielleicht tatsächlich Hand an? Das ist nicht unser erster Auftrag. Ich möchte jetzt auch nicht zu weit gehen. Aber dass man auch mal sagt, ja, wir können uns vielleicht auch mal irgendwo einsetzen, um der Stadt Bestes zu suchen. Ich kenne eine Gemeinde, die hat, wo das eingeführt worden ist mit diesen Halterungen, um den Hundekot einzusammeln, wo man da diese Plastikbeutel da drin hat. Da hat sich die Gemeinde engagiert, diese Dinge aufzustellen und geht jetzt noch regelmäßig rum und entleert die Behälter. Muss das eine Gemeinde tun? Also, ist doch nicht unsere Aufgabe, oder? Muss man auch nicht. Aber sie wollten damit bezeugen, ja, wir suchen der Stadt Bestes. Wir möchten der Stadt damit helfen. Das ist allerdings eine kleinere Stadt als München dort. Aber vielleicht sollten wir manches Mal auch einen erweiterten Blick für solche Dinge bekommen. Auch, dass wir uns vor allen Dingen für die Obrigkeit viel mehr im Gebet verwenden. Ja, für Obrigkeit beten, wie bitte? Da am Gebetsabend, halbe Stunde für Obrigkeit beten? Nein, danke. So eine trockene Angelegenheit. Aber liebe Geschwister, da legt Gott seinen Segen darauf. Tu das und ich werde segnen. Und wenn wir es nicht tun, müssen wir uns dann wundern, wenn so vieles verkehrt läuft. Es läuft ohnehin viel verkehrt, aber wir können vieles abbremsen durch Gebet. Weißt du, Stadträte und Politiker, die brauchen ganz persönlich dein und mein Gebet. Das Gebet auch hier von der Gemeinde. Auch wenn wir nur wenige sind. Sie brauchen dein und mein Gebet, um Entscheidungen treffen zu können, die gut sind für unser Land und vor Gott wohlgefällig. Und wenn wir nicht dafür beten, dann kommen ganz andere Dinge heraus. Frage, wann hast du das letzte Mal dir wirklich Zeit genommen, um für deine Stadt zu beten? um für dein Land zu beten, um für die Bundesregierung zu beten. Denkst du, Gott tut nichts, wenn du für den Bundeskanzler oder für den Bundespräsidenten betest? Oder für den Außenminister? Oder für den Innenminister? Oh doch. Wenn die Gemeinden gar nicht mehr beten würden, dann würde es vielleicht noch viel, viel schlimmer aussehen. Sieht so schon schlimm aus. Aber das ist eine hohe Verantwortung, die wir vor Gott haben. Das ist keine Zeitverschwendung. Wir sind immer noch bei dem Punkt, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen? Wer hat euch die Instruktion dafür gegeben? Wollten diese Statthalter wissen. Frage, was sagst du zu den Menschen draußen, wenn sie dich fragen? Was macht ihr hinter Zwernitzer Straße? Wer hat euch das befohlen, dass ihr euch hier versammelt? In wessen Namen tut ihr das? Warum geht ihr hier immer hin? Was sagst du zu den Menschen draußen, wenn sie dich fragen, warum du dich hier für diese Gemeinde einsetzt? Wer hat dich das angewiesen? Wer hat dir das befohlen? Da steckt doch irgendein Sektenführer dahinter, oder? Was sagen wir den Leuten? Wie wunderbar ist es, wenn wir es frei bezeugen können, ohne irgendeinen Vorbehalt, und sagen können, ich gehe in die Gemeinde und setze mich für diese Gemeinde ein, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Das ist der einzige Grund. Weil es seine Gemeinde ist. Weil Jesus Christus hier eine örtliche Gemeinde hat. Es ist sein Leib und ich gehöre dazu. Und ich bringe mich in dieser Gemeinde ein, um dem Herrn Jesus und den Geschwistern zu dienen. Und wer hat euch angewiesen, dass ihr euch hier trefft? Wer ist der Initiator? Können wir ihm antworten? Es ist allein Jesus Christus. Wir treffen uns, weil wir zu ihm gehören und wir sind Glieder an seinem Leib und wir laden natürlich auch andere Menschen dazu ein. Denn er selbst ist der Initiator, weil er gesagt hat, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, indem er sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Matthäus 28, 19 bis 20. Welch ein großartiger Auftrag. Ein Auftrag, in dem wir bis heute noch stehen. Doch auch ganz konkret am Bau seiner Gemeinde beteiligt zu sein. Er selbst hat ja gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir dürfen daran beteiligt sein, du und ich. Und jetzt kommen wir wieder zum Buche Esra. Was antworteten die Juden, als sie so gefragt wurden? Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen? In wessen Auftrag tut ihr das? Was sie antworteten, das wurde sogar später in diesem Brief für den König festgehalten. Hier lesen wir in den Versen 10 und 11. Esra 5, Vers 10 und 11. Wir fragen sie auch nach ihrem Namen, also das sagen diese persischen Beamten, diese Statthalter, um sie dir mitzuteilen, o König. Und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Also sie waren niedergeschrieben in diesem Brief, Vers 11. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort. Und sie sagten, wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus, das vor vielen Jahren gebaut war, welches ein großer König von Israel gebaut und aufgeführt hat. Frage, ging es diesen Männern zuerst um ihre Nation, um ihr Volk Israel? Oder ging es ihnen zuerst um ihr persönliches Ansehen? Nein. Sie haben mit dieser Antwort nur auf Gott geschaut. Sie sagten, wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde. Sie haben hier nicht einmal gesagt, wir sind Knechte des Gottes Israels. Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und wir sind Diener dieses Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat. Sie sagen es ganz einfach, wie es ist und wem sie dienen, zu wem sie gehören. Wir dienen dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und sie hatten nicht einmal einen Hehl daraus gemacht, den Statthaltern zu bezeugen, dass sie selber versagt hatten in den vergangenen Jahren. Ja, wir haben viel gesündigt. Sie sagten, wir sind in diese Lage gekommen, weil wir Gott verlassen hatten. Ja, weil unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten. Darum gab er sie in die Hand Nebukadnezars damals, des babylonischen Königs, dass wir in die Gefangenschaft verschleppt worden sind. Und liebe Freunde und Geschwister, wie gut ist es, wenn es auch wir ganz frei vor den Menschen bekennen können, zu wem wir gehören und warum wir dieses oder jenes tun oder auch, wo wir schon versagt haben. Warum sollen wir manche Dinge verhehlen? Wir sind auch nicht vollkommen. Wir können auch sagen, wir sind trotzdem, dass wir errettet sind durch Jesus Christus, immer noch sündige Menschen. Gott nennt uns Heilige, aber wir erkennen uns immer wieder als Sünder. Leider. Wir dürfen es bekennen, zu wem wir gehören und warum wir dieses und jenes tun oder es eben nicht mehr tun. Matthäus 10, Vers 32, da sagt der Herr Jesus, jeder, der mich bekennt vor den Menschen, den will ja auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wie wunderbar. Wisst ihr, auf dem Bekenntnis zum Herrn Jesus, da legt der Herr Jesus selbst einen großen Segen darauf. Wer mich bekennt unter den Menschen, den will ja auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Er ist der hohe Priester, er ist der Fürsprecher und er wird sagen, schau mal, Vater, da hat mich wieder einer von den meinen bekannt unter den Menschen. Oh, zu dem stellen wir uns jetzt ganz mächtig, dass der weiter solch ein Bekenner ist. Da liegt ein Segen darauf. Mögen wir es den Menschen draußen nicht verschweigen, ja auch nicht irgendwelchen Behörden oder wer es auch immer sein mag, dass wir an den Herrn Jesus glauben. Wer mich bekennt vor dem Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Auch geht es hier in der Gemeinde nicht zuerst um unsere Gemeinde. Es geht auch nicht um unseren Namen, den wir hier haben, Freie Baptisten, überhaupt nicht. Nein, es geht zuerst immer um Jesus Christus, um diese Person. Es ist seine Gemeinde, wie wir auch immer heißen wollen. Es ist seine Gemeinde, es ist sein Leib. Egal welcher Pastor oder welche Ältestenschaft dieser Gemeinde vorsteht, es ist sein Leib, es ist seine Gemeinde. Wir sind die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Und alles, was wir tun oder wonach wir uns benennen, muss zu seiner Ehre dienen. Wir sind sein Leib auf Erden. Denn wenn wir uns Christen nennen, was muss dann auch bei uns zu finden sein? Einfache Frage, dann muss auch Christus bei uns zu finden sein. Wenn wir uns Christen nennen, muss auch Christus bei uns zu finden sein. Wenn wir uns christliche Gemeinde nennen, muss auch Christus in der Gemeinde zu finden sein. Er muss in allem den Vorrang haben. Gehen wir noch einen Punkt weiter. Drittens, Gottes Werk wird bestätigt, der Bau wird vollendet. Die Juden hatten den Statthaltern alles ganz genau erklärt, was sie hier tun und warum sie es tun und wie es hierzu kam. Nämlich auch, dass sie in der Gefangenschaft von Babylon waren. Sie hatten keinen Hehl daraus gemacht und erstmals von dem König Kores dazu angewiesen wurden, wieder nach Jerusalem zu gehen und den Tempel Gottes aufzurichten. König Kores gab es schon lange nicht mehr. Ganz andere Könige waren dran. Jetzt war König Darius dran. Und jetzt wurde das alles schriftlich vor diesen König gebracht. Und jetzt war es ganz entscheidend, wie wird dieser König darauf reagieren? Was tat jetzt der König Darius? Und da müssen wir jetzt in Kapitel 6 reinschauen. Kapitel 6, Vers 1. Als diese Dinge alle dem König vorgelesen wurden, da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhause, wo die Schätze zu Babel aufbewahrt wurden, suchen solle. Also es wurde geforscht. Ist es genauso, wie die Juden gesagt haben? Ist da irgendein schriftlicher Beleg dafür da? Ist da dieser Erlass noch da von dem damaligen König Kores? Und tatsächlich, Vers 2, da fand man zu Achmeta im Schloss, das in der Provinz Medien liegt, eine Rolle, darin folgende Denkwürdigkeit niedergeschrieben war. Vers 3, im ersten Jahre des Königs Kores befahl der König Kores betreffs des Hauses Gottes zu Jerusalem. Das Haus soll gebaut werden zu einer Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. 3 Reihen Gewadersteine und 1 Reihe Balken, und die Kosten sollen von des Königs Haus bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, welche Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem zugenommen und gen Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel zu Jerusalem an ihren Ort gebracht werden und im Hause Gottes verbleiben. Alles war noch schriftlich festgehalten. Herrlich, wenn man sowas finden darf. So ein Erlass, so eine Urkunde, wo alles schriftlich festgehalten war. Und genau das hat jetzt König Darius gelesen, und er hat gesagt, ja, wenn das so war, dann muss es auch ausgeführt werden. Gott hat sein Herz danach geleitet, und so gab nun König Darius Befehl in Vers 6. So haltet euch nun ferne von ihnen, sagte zu den Statthaltern, die da in der Nähe von Jerusalem waren. Du, Tatnai, Landpfleger jenseits des Stromes, und du, Setar, Bosnai, und eure Genossen von Aparsach, die ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Hause Gottes. Der Landpfleger von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte bauen. Was für ein wunderbarer Befehl. König Darius hat es befohlen. Sie sollen es bauen. Ja, es sollte sogar noch mehr getan werden, als sie nur bauen zu lassen. Es sollte ihnen sogar Hilfe angeboten werden, wo diese auch immer nötig war. Lesen wir noch die Verse 8 bis 10. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus des Königs Gütern von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten und ihnen kein Hindernis in den Weg legen. Vers 9. Und wenn sie junge Stiere oder Widder oder Lämmer bedürfen zu Brandopfern für den Gott des Himmels oder Weizen, Salz, Wein und Öl, nach Angabe der Priester zu Jerusalem, so soll man ihnen täglich die Gebühr geben ohne Verzug. Vers 10, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Kinder beten. Es war nämlich auch nicht ganz uneigennützig. Der König Darius hat auch an sich gedacht, damit sie für den König und für seine Kinder beten, damit er lange lebe. Auch eine schöne Sache. Aber er hat Befehl erlassen. Unterstützt die Juden bei dieser Sache. Gebt ihnen, was sie bedürfen. Und dann lesen wir noch in Versen 11 bis 12, wie ernst es diesem König damit war. Und das muss wirklich vollends alle abgeschreckt haben, ja, den Juden kein Ärgernis zu sein, ihnen ja nichts mehr in den Weg zu legen. Lesen wir noch Verse 11 und 12. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertritt, man von seinem Hause einen Balken nehmen und aufrichten und ihn daran hängen soll. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Vers 12, der Gott aber, dessen Name allerort wohnt, oder all dort wohnt, stürze alle Könige und Völker, welche ihre Hand ausstrecken, dieses Haus Gottes in Jerusalem zu ändern oder zu zerstören. Ich, Darius, habe es solches befohlen. Es soll genau ausgeführt werden. Wer will schon, dass von seinem Haus ein Balken genommen wird und man selber noch dran aufgehängt wird? Und dass sein Haus zu einem Misthaufen, ja, heutige Übersetzung wahrscheinlich Schutthaufen, gemacht werden soll. Das war sehr abschreckend. Und liebe Freunde und Geschwister, das, was wir hier vor Augen haben, was wir hier sehen, das ist ein einziges Wunder Gottes vor unseren Augen. Wie Gott sich zu dieser Sache gestellt hat und wie er wiederum dieses Herz dieses Königs so bewegt hat, dass diese Sache möglich geworden ist. Und wir sehen an dieser Stelle wiederum ganz deutlich, wie beim König Kores, auch hier König Darius, wie Gott die Herzen der Regenten lenken und leiten kann. Und das kann Gott auch tun, wenn wir für die Obrigkeit im Gebet einstehen. Und er möchte sich auch darin verherrlichen, wenn wir uns eben ganz zu ihm, ganz auf Gottes Seite stellen und auch seinen Namen vor den Menschen bekennen. Das hat er auch hier bei den Juden getan. Sie haben sich zu Gott bekannt. Und natürlich auch, wenn wir den Menschen um uns herum oder auch der Obrigkeit freundlich begegnen und nicht aggressiv. Denke mal darüber nach, was wohl geschehen wäre, wenn sich die Juden Tatnai dem Statthalter und den anderen gegenüber aggressiv und böswillig verhalten hätten. Puh, die hätten nichts anderes als wiederum Aggressivität erlebt. Sicherlich wäre dann auch der Brief an den König Darius ganz anders ausgefallen. Gar nicht so positiv, wie hier dargestellt. Und das hätte die ganze Sache ins Negative gezogen. 1. Petrus 3, Vers 16 sagt uns: Aber mit Sanftmut und Furcht sollen wir quasi den Menschen begegnen und der Obrigkeit, und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden mit ihren Verleumdungen. Der Bau des Tempels konnte jetzt weitergebaut und dann auch vollendet werden. Ich möchte zum Schluss kommen und uns an dieser Stelle einfach Mut machen und dazu aufrufen: Bleibe auch du dran, bleibe dran. Beteilige dich beständig am Bau des Hauses des lebendigen Gottes. Sei beteiligt an Gottes Bau und Tempel. Bewahre ein gutes Zeugnis vor deinem Gott und für deinen Gott. Sei sanftmütig und habe ein klares Bekenntnis. Lebe und bezeuge freimütig das, was du glaubst. Und stehe natürlich auch ein im Gebet. So wird Gott auch sein Werk mit dir und mit mir tun. Und er wird sein Werk auch weiter hier in der Gemeinde tun. Und ich wünsche uns, dass er uns alle reichlich dafür gebrauchen möge. Amen. Beten wir. Wir danken dir von ganzem Herzen, allmächtiger Gott und Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort auch für uns so praktisch ist. Auch die wunderbaren Vergleiche, die wir auch in die neutestamentliche Gemeinde übertragen dürfen, die du uns auch in Bezug auf Israel zeigst. Und wir freuen uns so sehr, Herr Jesus, dass du uns mit in deinen Bau hineingenommen hast, in den Bau deines wunderbaren Hauses, des Tempels Gottes, dass jeder von uns am Wachstum beteiligt sein darf. Und wir möchten so sehr dafür beten, Herr, dass du jedem immer wieder diese Schau vor Augen stellst, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, dass jeder wichtig ist, auch in deiner Gemeinde. Und dass du, Herr, deinen Leib so zusammengefügt hast, wie er ist. Und wir möchten beten, dass immer noch mehr zusammenkommen darf. Aber vor allen Dingen, dass dein Leib als ein Tempel des heiligen und lebendigen Gottes heranwachsen darf. Und so möchten wir dir danken, auch für jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du, Herr, uns auch führen und leiten möchtest in der kommenden Woche. Und dass wir uns weiter, Herr, zu deiner Ehre und Verherrlichung gebrauchen lassen. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.